Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, mal wieder bei euch hier in Celle zu sein. Ja, der Jakobusbrief, ist schon gesagt worden, ist ein Brief, dessen Belehrung nicht so schwierig zu verstehen ist, aber dessen Belehrung durchaus schwierig zu praktizieren ist. Wir können am Nachmittag natürlich nicht den ganzen Brief lesen, aber ich möchte doch gerne, bevor wir einsteigen in die Auslegung, einige Verse aus diesem Brief lesen. Und zwar zunächst mal aus den ersten beiden Kapiteln, die wir dann vor der Pause auch etwas behandeln wollen. Der Brief des Jakobus, wir lesen zuerst mal Kapitel 1, Vers 1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Vers 12, glückselig der Mann, der die Prüfung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die er denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Vers 19, daher, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Kapitel 2, Vers 1, meine Brüder, habt den Glauben unseres Herrn Jesus Christus, des Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Vers 8, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so tut ihr Recht. Vers 14, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber nicht Werke, kann etwa der Glaube ihn erretten? Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Aber es wird jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Vers 22, du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und dass der Glaube durch die Werke vollendet wurde. Vers 26, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Soweit zunächst einmal der Bibeltext aus diesem Brief des Jakobus. Ja, wir wollen zunächst mal eine kurze Einleitung machen und uns ein wenig mit dem Rahmen dieses Briefes beschäftigen. Es ist ja einer der Briefe, der vielleicht nicht so gut bekannt ist wie andere Briefe. Vielleicht hat von euch schon mal jemand die Formulierung gehört, katholische Briefe. Und diese Bezeichnung gibt es tatsächlich, das hat nichts mit der katholischen Kirche zu tun, sondern katholisch bedeutet allgemein. Und so werden häufig die Briefe bezeichnet, die nicht konkret an eine örtliche Versammlung gerichtet sind. Dazu zählt man im Allgemeinen den Jakobusbrief, die beiden Petrusbriefe und die drei Johannesbriefe. Diese Bezeichnung stammt von einem Kirchenvater, nämlich von Origenes, der diesen Namen zuerst erfunden hat. Also nur, dass man einfach weiß, was das bedeutet, wenn man das mal hört. Wenn man in ältere Bibelausgaben hineinschaut, dann stellt man fest, dass diese sogenannten katholischen allgemeinen Briefe in der Regel direkt der Apostelgeschichte folgen, während in neueren Bibelübersetzungen, so wie wir sie wahrscheinlich alle benutzen, der Römerbrief der erste Brief ist, der nach der Apostelgeschichte folgt. Wir wissen ja, dass die Reihenfolge der Briefe auch nicht göttlich inspiriert ist, wohl aber die Briefe selber. Ja, eine zweite Frage, die wir uns stellen wollen, das ist immer gut, wenn man einen Brief des Neuen Testamentes liest, dass man sich fragt, an wen ist denn dieser Brief eigentlich gerichtet? Nun, wir haben das gelesen. Er gilt den 12 Stämmen, das sind die 12 Stämme Israels, die in der Zerstreuung sind. Stellt sich natürlich die Frage, was ist damit gemeint? Es gibt zwei Antworten auf diese Frage. Es könnte sein, dass mit diesen Adressaten die 12 Stämme Israels, also das gesamte Volk Israel, gemeint ist. Oder aber, wie manche sagen, das geistliche Israel, die Gemeinde oder die Versammlung. Nun, wenn man den Brief liest, dann ist die Antwort klar. Die Antwort ist A, nämlich der Brief ist tatsächlich gerichtet an die 12 Stämme des Volkes Israel. Und das gibt diesem Brief natürlich auch einen ganz besonderen Charakter. Das ist der einzige Brief, der so an die 12 Stämme des Volkes Israel gerichtet ist, und zwar sowohl an Gläubige als auch an Ungläubige. Wenn man den Brief liest, dann erkennt man das sofort. Er hat typische jüdische oder israelitische Elemente. Wir lesen von der Synagoge, wir lesen vom Vater Abraham und auch von anderen alttestamentlichen Dingen. Aber es ist klar, wir haben es mit einem Dokument des Neuen Testamentes und nicht mit einem Dokument des Alten Testamentes zu tun. Für unser Verständnis heute, für diesen Brief, ist wichtig, dass wir einfach sehen, dass dieser Brief sich richtet an Gläubige aus dem Volk Israel, aber eben auch an Ungläubige, gleich zu Beginn der Apostelgeschichte. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann stellen wir fest, dass die ersten Versammlungen, Gemeinden, die gegründet wurden, ausschließlich aus Menschen bestanden, die ursprünglich aus dem Volk Israel kamen. Die Heiden kamen erst später dazu. Die ersten Gläubigen in Jerusalem waren alles Christen aus den ursprünglichen Juden. Und wir sehen auch in der Apostelgeschichte, dass sie sich am Anfang noch nicht wirklich getrennt hatten und auch noch nicht trennen mussten von ihrem bisherigen jüdischen Glauben. Wir sehen zum Beispiel in der Apostelgeschichte, dass diese Gläubigen noch in den Tempel gingen, dass sie das Gesetz hielten, und es gab sogar Priester, die zum Glauben kamen, die auch weiter noch ihren priesterlichen Dienst ausübten. Erst der Hebräerbrief, viel später geschrieben als der Jakobusbrief, machte diesen Gläubigen klar, dass sie das jüdische System verlassen mussten. Aber am Anfang hat Gott das geduldet. Es war also eine, wenn wir so wollen, gemischte Gesellschaft von Leuten, von Juden, Christen und Juden, an die Jakobus diesen Brief schreibt. Ja, in dem Brief finden wir häufig, wenn wir ihn lesen, die Anrede Brüder. Damit sind dann in aller Regel die Gläubigen gemeint. Jakobus spricht auch mal die Sünder an, er spricht die Reichen an, und damit meint er durchweg dann Ungläubige. Das muss man jeweils dem Zusammenhang entnehmen. Jakobus wendet sich in seinem Brief an Israeliten, wo immer sie lebten. Im Wesentlichen waren das natürlich Juden oder solche aus den Stämmen Juda und Benjamin, weil ja die übrigen 10 Stämme eigentlich weitestgehend verloren waren. Und doch sieht Jakobus diese nationale Einheit seines Volkes. Wichtig ist, dass Jakobus, das ist anders als Petrus oder anders als der Hebräerbrief, nicht nur an Gläubige schreibt, nicht nur an diesen Überrest nach Auswahl der Gnade, diesen Ausdruck von Paulus zu benutzen, sondern dass er sich wirklich an Gläubige und Ungläubige wendet. Das ist ähnlich, wie wir das bei den Propheten im Alten Testament finden, die sich auch fast immer an das ganze Volk Israel wandten, ohne direkt zu unterscheiden, ob dort Glaubende oder Nichtglaubende waren. Ja, fragen wir uns kurz, wer der Verfasser ist. Natürlich Jakobus, so heißt er, aber wer ist dieser Jakobus? Manche haben geglaubt, es sei ein Pseudonym, der Mann hätte nicht Jakobus geheißen. Aber es gibt keinen Grund anzunehmen, dass der Schreiber nicht auch wirklich Jakobus geheißen hat. Es ist, so nimmt man jedenfalls im Allgemeinen an, nicht Jakobus, der Bruder von Johannes, also einer der Jünger des Herrn, ein Sohn des Zebedäus. Es ist auch nicht Jakobus, der Sohn des Alpheus, dem wir in den Evangelien begegnen, sondern im Allgemeinen nimmt man an, und es gibt gute Gründe dafür, dass es sich um Jakobus, den leiblichen Bruder des Herrn Jesus, handelt, also ein Bruder des Judas, der ja auch einen Brief im Neuen Testament geschrieben hat. Wir wissen aus den Evangelien, dass die Brüder des Herrn Jesus, seine leiblichen Brüder, zuerst nicht an ihn geglaubt haben, aber dann in Apostelgeschichte 1 sehen wir sie schon zusammen mit den Gläubigen. Offensichtlich hat der Tod ihres Bruders, des Herrn, so wie sie ihn dann nennen, und seine Auferstehung diese leiblichen Brüder des Herrn Jesus überzeugt, sodass sie ihn angenommen haben. Wenn wir diesen Jakobus mal ein wenig untersuchen, dann finden wir ihn einige Male im Neuen Testament. In Galater 1 sehen wir, dass Paulus, als er sich bekehrt hatte und nach Jerusalem kam, zuerst mit Jakobus zusammentraf. In Galater 2 nennt Paulus ihn eine Säule der Versammlung in Jerusalem. Dieser Jakobus hat in Jerusalem gearbeitet, in Jerusalem gelebt. Man weiß nicht, ob er Jerusalem überhaupt verlassen hat oder Judäa. Und von dort aus wird auch dieser Brief geschrieben worden sein. Ja, wie sein Bruder Judas ist dieser Jakobus sehr bescheiden. Er bezieht sich nicht darauf, ein leiblicher Bruder des Herrn Jesus zu sein, sondern er nennt ihn auch hier in der Einleitung der Herr Jesus Christus, obwohl er seiner Geburt nach sein älterer Bruder gewesen ist. Ja, eine Frage, die sich auch immer stellt, wenn man einen Brief liest: Wann ist er geschrieben? Ist nicht ganz unwichtig. Beim Jakobusbrief handelt es sich um einen ganz frühen Brief, wahrscheinlich der erste Brief, der überhaupt im Neuen Testament geschrieben worden ist. Es geht dort um den Anfang der Gemeinden oder Versammlung, Gemeinde oder Versammlung in Jerusalem und auch darüber hinaus in Judäa, wo dieser Jakobus wirkte. Die typisch christliche Stellung des Gläubigen, so wie Paulus sie uns beschreibt, wird in diesem Brief eigentlich nicht erwähnt. Wir haben schon gehört, es ist ein praktischer Brief. Die Segnungen, Aufgaben der Gemeinde und Versammlung werden auch eher weniger erwähnt oder gar nicht. Man geht davon aus, dass dieser Brief, wie gesagt, sehr früh geschrieben worden ist, etwa 45 nach Christus. Und es ist sehr gut möglich, dass es überhaupt das erste schriftliche Dokument des Neuen Testamentes ist, was diesem Brief eben auch einen ganz besonderen Charakter verleiht. Was jetzt für uns sehr wichtig ist, damit wir den Brief gut verstehen: Dieser Brief ist geschrieben worden in eine Übergangszeit hinein, und zwar in eine Übergangszeit vom Judentum zum Christentum. Die Gläubigen hatten den Herrn Jesus angenommen, sie waren getauft, aber diese Gläubigen, die diesen Brief lasen, wussten von der ganzen Lehre des Apostels Paulus nichts. Das ist für uns etwas schwierig, wenn wir diesen Brief lesen, weil wir sofort im Hintergrund auch die Belehrung der anderen Briefe haben und sie kennen, aber wir müssen uns einfach mal auf den Standpunkt dieser Briefempfänger stellen, die diesen Brief bekamen und wirklich sonst nur mündliche Belehrungen hatten. Sie hatten keine Evangelien, sie hatten keine Apostelgeschichte, sie hatten keine Briefe, sie hatten keine Offenbarung, sie kannten das Alte Testament und hatten gewisse Belehrung durch die Apostel. Aber sie hatten keine neutestamentlich schriftliche Belehrung, so wie wir sie heute haben. Und ich habe schon gesagt, dass diese Leute am Anfang noch dem Judentum sehr verbunden waren und erst durch den Hebräerbrief dann aufgefordert wurden, das jüdische System zu verlassen. Nun, jetzt könnte man sich die Frage stellen: Was haben wir denn dann mit solch einem israelitisch-jüdischen Brief der Anfangszeit überhaupt zu tun? Gilt uns dieser Brief? Sagt er uns etwas? Und die Antwort ist natürlich selbstverständlich ja. Dieser Brief hat eine sehr wichtige Botschaft auch für uns. Natürlich, wir gehören nicht zum Volk Israel. Wir leben auch nicht in dieser Übergangszeit wie damals. Wir kennen die gesamte Lehre des Neuen Testamentes. Und trotzdem müssen wir einfach bedenken, die Übergangszeit war eben nicht nur eine Anfangszeit, nämlich die Anfangszeit des Christentums, sondern sie war auch gleichzeitig eine Endzeit, nämlich die Endzeit des Judentums. Und spätestens da muss es jetzt bei uns auch Klick machen, denn wir leben auch in einer Endzeit. Nicht der Endzeit des Judentums, aber der Endzeit des Christentums. Und so ist dieser Brief eigentlich ein Endzeitbrief. nicht für unsere Endzeit geschrieben, sondern für die Endzeit des Judentums geschrieben. Aber dieser Brief zeigt uns wichtige Merkmale von Leuten, die in einer Endzeit, in einer letzten Zeit leben. Und genau da setzt dieser Brief an. Selbst Jakobus spricht schon von der Ankunft des Herrn Jesus und davon, dass er vor der Tür steht. Das tut er heute mehr denn je. Also hat dieser Brief vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt gesagt haben, dass er in erster Linie diesen Gläubigen und auch ungläubigen Juden und Israeliten galt, doch eine wichtige Botschaft für uns. Ihr wisst vielleicht, dass Martin Luther diesen Brief eine strohene Epistel genannt hat. Eine Epistel ist ein Brief für die Jüngeren. Also eine strohene Epistel. Er konnte mit diesem Brief wenig anfangen. Deshalb ist er in seiner Bibel auch ziemlich nach hinten geraten, weil er einfach mit diesem Brief nichts anfangen konnte. Für Luther war der Römerbrief wichtig, aber mit dem Jakobusbrief konnte er nicht so viel anfangen. Aber wenn wir den Brief richtig verstehen, wird uns klar, es ist keine strohene Epistel, sondern es ist das lebendige und bleibende Wort Gottes. Dieser Brief ist wie alle anderen Teile der Briefe nützlich für unsere Lehre oder zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung der Gerechtigkeit, so wie Paulus das in 2. Timotheus 3 schreibt. Ja, jetzt kommt das, was wir einleitend schon gehört haben. Es ist oft leichter, das ist ein Satz, den ich irgendwo mal gehört habe, die Lehre des Paulus und Johannes zu verstehen, als die Praxis des Jakobusbriefes zu verwirklichen. Das müssen wir uns einfach gut merken. Es ist oft leichter, die Lehre von Paulus und Johannes zu verstehen, als die Praxis des Jakobusbriefes zu verwirklichen. Dieser Brief hat es, was die Praxis betrifft, wirklich in sich. Und eigentlich muss ich auch als Redner sehr vorsichtig sein, über diesen Brief überhaupt etwas zu sagen, weil er mich eben selber auch in vielen Fragen meines praktischen Lebens durchaus nicht nur betrifft, sondern auch trifft. Und ich kann euch sagen, bei der Vorbereitung auf diese beiden Vorträge heute habe ich doch manches Mal auch innerlich gezuckt, weil der Brief eben auch direkt in mein Leben hineinspricht. Und das, was er uns zu sagen hat, ist nicht etwas, was ich euch sagen möchte, sondern was der Herr mir und uns allen einfach sagen möchte. Ja, wenn man sich die Themen dieses Briefes mal anguckt, dann stellt man fest, dass der Brief nicht so klar und deutlich gegliedert ist wie andere Briefe. Das macht es ein bisschen schwierig, ihn vorzustellen. Es gibt auch keinen richtigen lehrmäßigen Unterbau dieses Briefes. Es gibt sehr viele praktische Hinweise und Ermahnungen. Jemand hat mal gezählt und hat gesagt, von den 108 Versen gibt es 54 Verse, also die Hälfte, die in der Befehlsform sind. Das macht schon deutlich, wie praktisch dieser Brief ist. Glaube und Werke, das haben wir gehört, ist der rote Faden. So könnte man diesen Brief auch überschreiben, Glaube und Werke. Der Glaube wird 16 Mal erwähnt in dem Brief, die Werke werden 15 Mal erwähnt. Das ist das, was den Brief schon kennzeichnet. Und man könnte diesen Brief, wenn man so will, vergleichen mit alttestamentlichen Schriften, zum Beispiel mit dem Buch Prediger oder Sprüche, wo wir eben auch sehr, sehr viele praktische Hinweise finden. Und es fällt auf, dass es sehr viele Bezüge gibt zur Bergpredigt. Es sind etwa 20 Bezüge, die man machen kann, zu dem, was der Herr Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, die ja auch durchweg in die Praxis unseres Lebens hineinspricht. Trotzdem merken wir sofort, es ist ein neutestamentlicher Brief, denn es werden schon neutestamentliche Wahrheiten erwähnt, wenn auch nicht erklärt. Wir haben den dreieinen Gott, es ist die Rede von der Neugeburt, der Jesus Christus wird als Herr vorgestellt, wir finden den Glauben an den Herrn Jesus, sein nahes Kommen, das habe ich schon erwähnt, wird genannt. Der Heilige Geist wird erwähnt, der in den Gläubigen wohnt, eine typisch neutestamentliche Wahrheit, die im Alten Testament gar nicht bekannt war. Aber dennoch ein praktischer Brief, der uns zu einem Leben des Glaubens und zu einem Leben in der Gesinnung des Herrn Jesus auffordert. Ein Brief, der wirklich wichtig ist und den wir für uns persönlich nicht so weit nach hinten schieben sollten, sondern der wirklich auch in unser Leben reinspricht. Ja, dieses Thema Glauben und Werke, das auch den Luther so beschäftigt hat, ist eben eine ganz zentrale Botschaft. Jakobus, und das möchte ich ganz deutlich sagen, steht in keinem Fall in einem Widerspruch zu Paulus. Das, was der Apostel Paulus sehr deutlich macht in seinen Briefen, besonders im Römerbrief, aber auch in anderen Briefen, ist, dass wir den Glauben haben, dass wir gerettet werden durch Glauben ohne Werke. Dagegen spricht Jakobus nicht. Doch macht Jakobus etwas deutlich. Paulus zeigt, dass wir das Heil aus Glauben bekommen und dass unsere Werke nicht dazu beitragen können. Durch gute Werke kann niemand zum Glauben kommen. Der Sünder kommt im Glauben und wird von Gott angenommen. Das macht Paulus klar. Aber Jakobus zeigt, dass der Glaube sich beweist. Glaube will gesehen werden. Und Glauben sieht man durch die Werke. Gute Werke oder Werke, von denen Jakobus spricht, sind keine Gesetzeswerke, durch die wir etwas gelangen, sondern sie beweisen, dass wir Glauben haben. Diese guten Werke, von denen Jakobus spricht, oder die Werke, von denen Jakobus spricht, die rechtfertigen uns nicht vor Gott, sondern sie zeigen unseren Mitmenschen, dass wir Glauben haben. Glaube soll sichtbar werden. Und wie wird er sichtbar? Durch das, was wir tun, durch unsere Werke. Paulus, so könnten wir es formulieren, spricht von unserer Stellung, die wir haben. Jakobus spricht von unserer Praxis. Wenn es um unsere Stellung geht, dann haben wir sie aus Glauben und nicht aus Werken. Aber wenn es um die Praxis unseres Lebens geht, beweisen wir unseren Glauben durch das, was wir tun. Ganz wichtig ist, dass wir als Christen keine guten Werke tun, um den Glauben zu bekommen, sondern wir tun gute Werke, weil wir den Glauben empfangen haben. Gott ist in Vorleistung gegangen. Er gibt uns etwas aufgrund des Glaubens. Und dann dürfen wir Gott eine Antwort geben durch die Praxis unseres Lebens. Ich habe gesagt, es ist schwierig, diesen Brief so etwas zu strukturieren. Trotzdem wollen wir einer gewissen Gliederung folgen. Die kann man auch erkennen. Kapitel 1 spricht von Prüfungen und Übungen des Glaubens im täglichen Leben. Kapitel 2 hat dieses Thema des königlichen Gesetzes, Glauben und Werke. In Kapitel 3 und 4 finden wir 7 Formen des Bösen, die bei uns nicht gefunden werden sollten. Und in Kapitel 5 haben wir Leben im Unglauben und Leben im Glauben, so ein bisschen im Kontrastprogramm. Und wir kommen jetzt nach dieser etwas längeren Einleitung, aber die war mir doch wichtig, weil eben dieser Brief uns vielleicht nicht so vertraut ist, jetzt zu dem ersten Kapitel und den Belehrungen, die Paulus uns dort gibt. Die ersten 4 Verse, und ihr könnt dann vielleicht auch immer so ein bisschen parallel mit auch in eure Bibel schauen, wir können sie nicht alle lesen. Die ersten 4 Verse sprechen von Prüfungen und von der Kraft des Glaubens. Zuerst sehen wir, dass Jakobus sich kurz vorstellt als Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Er stellt sich nicht vor als Bruder des Herrn Jesus, sondern er nimmt diese demütige Stellung eines Knechtes ein. Er nennt die Adressaten in Vers 1, damit haben wir uns ein wenig beschäftigt. Und er zeigt dann, dass der Glaube sich in Prüfungen und Übungen beweist. Ich möchte das vergleichen mit einem Schiff. Ein Schiff kann man bauen, das kann auch schön aussehen, das Schiff. Solange es im Trockendock liegt, weiß man nicht, ob es wirklich auch schwimmt. Ein Schiff zeigt sich als seetüchtig, wenn es ins Wasser gelassen wird. Wenn Stürme kommen, wenn der Wind kommt, dann zeigt sich, ob ein Schiff tauglich ist oder nicht. So beweist sich unser Glaube nicht im Trockendock, sondern unser Glaube beweist sich im Leben draußen. Und Gott prüft uns. Prüfungen und Übungen sind ein Mittel Gottes, und das sehen wir hier, um Ausharren und Geduld hervorzubringen. Ausharren eben in den täglichen Umständen unseres Lebens. Von diesem Ausharren ist hier die Rede. Dieses Ausharren soll ein vollkommenes Werk sein. Ausharren ist Geduld und es führt zu einem Christenleben, in dem wir uns einfach dem Willen unseres Gottes unterwerfen. Wir müssen im Alltag lernen, dass wir nichts ohne Gott tun können, sondern dass wir nur in unserem Herrn, in Abhängigkeit, in Gemeinschaft auch mit unserem Herrn leben können. Ja, wir wollen immer so ein bisschen einen Merksatz für die Praxis mitnehmen. Dieses Bildchen werdet ihr also öfter sehen. Wir wollen uns die Frage stellen, jeder für sich, welche Reaktion löst eine Prüfung von Seiten Gottes bei uns aus? Wehren wir uns dagegen? Das ist eine Möglichkeit, keine gute. Sind wir mutlos? Das wäre eine zweite Möglichkeit zu reagieren. Möchte Gott eigentlich auch nicht. Oder stärkt sie unseren Glauben und bringt sie Ausharren hervor? Das sind eigentlich die drei Möglichkeiten, wie wir auf eine Prüfung Gottes reagieren können, die er uns schickt, wobei solche Prüfungen eben ganz unterschiedlicher Natur für uns sein können. Probleme am Arbeitsplatz, Krankheit, Schwierigkeiten in der Familie, sind viele, viele Dinge denkbar, wie Gott uns prüft, um zu zeigen, wie es um unseren Glauben bestellt ist. Die Verse 5 bis 8 zeigen uns nun einige Hilfsquellen, die wir brauchen in unseren Prüfungen, nämlich Weisheit und Glauben. Damit beschäftigen sich die Verse 5 bis 8. In Prüfungen brauchen wir Weisheit, um nach Gottes Willen zu handeln und eben richtig auf eine solche Prüfung zu reagieren. Diese Weisheit ist nicht in uns, wir reagieren nicht menschlich, sondern diese Weisheit hat Gott und diese Weisheit möchte Gott uns geben und deshalb dürfen und sollen wir darum beten. Gott ist ein Gott, der gerne gibt, das tut er immer. Gott liebt es zu geben, Gott liebt es zu segnen und er gibt uns auch Weisheit, die wir in den Prüfungen brauchen. Da ist Gott anders als die Menschen. Menschen können unser Vertrauen missbrauchen, sie können uns anklagen. Und dieser Text macht eben sehr deutlich, dass Gott genau das nicht tut. Gott gibt allen willig, wenn wir ihn um Weisheit bitten für unsere Prüfungen. Das Gebet soll ein Gebet des Glaubens sein. Und das schließt aus, dass wir im Zweifel beten, wie wir das eben leider oft tun. Gott wird antworten. Gott antwortet oft anders, als wir das denken. Aber Gott antwortet zu seiner Zeit und Gott antwortet auch auf seine Art und Weise. Wir dürfen uns nur nicht wundern, wenn Gott es eben anders tut und auch zum anderen Zeitpunkt, als wir vielleicht meinen, dass er es tun sollte. Gott steht über allen Schwankungen und Gefühlen unseres menschlichen Daseins, die nur zu verständlich sind. Gott ist wie ein Fels in der Brandung. Dann wird hier vor Wankelmut gewarnt. Wankelmütige blicken mal auf den Herrn und mal auf die Umstände. Und wir erkennen sehr schnell, dass das sehr oft auf uns zutrifft, dass wir mal auf die Umstände sehen, dass wir mal auf Gott sehen. Ein Beispiel ist Petrus, als er auf den Wellen zu dem Herrn gehen wollte. Solange er auf den Herrn blickte, ging alles gut. Sah er auf den Sturm und auf die Wellen, ging er unter, beziehungsweise die Hand des Herrn war da, um ihn dann wieder aufzurichten. Das ist ein typisches Beispiel für jemand, der wankelmütig ist. Mal stark im Glauben, mal schwach im Glauben. Und das ist das, was wir leider so oft auch sind. Ja, wieder für die Praxis gleichen wir in Stürmen des Lebens einer fest verankerten Boje und sind im Gebet mit Gott verbunden oder werden wir von den Wellen haltlos getrieben. Wenn man eine Boje ins Wasser legt und sie nicht mit dem Boden fest verankert, dann geht sie auf und ab und schwimmt weg und wird ihren Standort sehr schnell verlassen. Aber eine fest verankerte Boje, die schwankt zwar auf und ab in den Wellen, aber sie bleibt immer da, wo sie ist und ist eine feste Orientierung für solche, die den Weg suchen. Die nächsten Verse 9 bis 11 zeigen uns die Verwirklichung des Glaubens in unterschiedlichen Lebensumständen, die Gott nun einmal zulässt. Er spricht hier, der Jakobus, von Armen und von Reichen, armen Brüdern und reichen Brüdern, begüterten Brüdern und Schwestern, die sind immer eingeschlossen. Das Alte Testament zeigt uns, dass Gott Reiche und Arme macht und dass sie in Liebe miteinander verbunden sind. Und gerade der Glaube, den Gott uns gegeben hat, oder der Glaube, den Gott uns gegeben hat, steht über diesen natürlichen Unterschieden, die es, was unseren normalen Lebensweg betrifft, nun einmal gibt. Aber Jakobus sagt, dass der arme oder der niedrige Bruder sich seiner Hoheit rühmen soll. Er ist in einer hohen Stellung, der vielleicht hier auf dieser Erde arme, ist in einer hohen Stellung im Gott. Er hat eine hohe Stellung, die höher ist als jede Position in dieser Welt. Der Reiche hingegen soll sich auf seine soziale Stellung, die er hier in dieser Welt hat, auf die Ehre, die ihm vielleicht gebracht wird, da soll er sich nichts einbilden. Irdischer Reichtum, Ehre, Ruhm, Position, Macht, alles das, was wir hier auf dieser Erde vielleicht haben, wonach auch viele Menschen streben, ist einfach vergänglich. Hier ist von der Glut der Sonne die Rede. In den Prüfungen spielt das überhaupt keine Rolle. Ob ein reicher oder ein armer Mann krank wird, macht, was die Krankheit betrifft, überhaupt keinen Unterschied. Das ist das, was Jakobus uns hier sagen möchte, egal in welcher Position wir sind. Wir sollen Gott vertrauen. Auch hier wieder für die Praxis, Prüfungen des Lebens werfen uns ganz auf Gott. Sie zeigen uns, dass alle menschlichen Hilfsmittel nicht wirklich helfen. Natürlich, wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt, aber wir vertrauen nicht den Künsten des Arztes, sondern wir vertrauen unserem Gott. Dann kommt dieser schöne Vers 12, glückselig der Mann, der die Prüfung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die er denen verheißen hat, die ihn lieben. Ich habe das überschrieben, der Sieg des Glaubens, egal ob wir nun arm oder reich sind, wer eine Prüfung erduldet, ist glückselig. Warum? Weil er sich bewährt hat. Und genau das ist es, was Gott in unserem Leben erreichen möchte, dass wir uns bewähren. Die Bewährung ist gegenwärtig. Bewähren tun wir uns jetzt in den Umständen, in denen wir leben. Die Belohnung, die Krone, ist zukünftig. Es ist der Genuss des ewigen Lebens, das wir bei unserem Herrn genießen. Jetzt bewähren wir uns. In der Zukunft werden wir die Belohnung bekommen. Die Krone, davon lesen wir ja öfter im Neuen Testament, ist denen versprochen, die ihn lieben. Prüfungen sollen unsere Liebe zu unserem Herrn nicht zum Erlöschen bringen, sondern sie sollen sie umso mehr anfachen. Sie sind wie ein Wind, der in ein Feuer hineingeht und dieses Feuer umso heller erleuchten lässt. Und wieder wollen wir uns für unsere Praxis die Frage stellen, freuen wir uns auf die Krone des Lebens, die der Herr uns einmal geben wird. Das ist eine Motivation, nicht die ausschließliche, aber es ist eine Motivation, die Gott uns gibt, um in den Umständen auszuharren und nicht einzuknicken. Dann kommen wir zu den Versen 13 bis 15 und hier lernen wir etwas über die Anfechtung des Glaubens. Versuchungen, Prüfungen haben zwei Quellen oder können zwei Quellen haben. Die eine Quelle haben wir kennengelernt. Haltet es für lauter Freude, Vers 2, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt, das sind Prüfungen von Seiten Gottes, aber es gibt auch andere Prüfungen. Wenn Gott prüft, prüft er unseren Glauben. Ein Beispiel ist Abraham in 1. Mose 22, wo er seinen Sohn Isaak opfern soll. Da prüft Gott den Glauben Abrahams. Und wie schön strahlt dieser Glaube Abrahams in einer Glaubenstat Werke hervor. Aber auch der Teufel ist da und der Teufel versucht uns ganz anders. Er will uns zur Sünde verurteilen. Er benutzt das Fleisch, die alte Natur oder die Sünde in uns. Er benutzt die Welt um uns herum. Das sind drei, die zusammenarbeiten, der Teufel, das Fleisch und die Welt, drei Kollaborateure zusammenarbeiten, um uns in unserem Glaubensleben zu schaden. Und wenn Abraham ein Beispiel für ein Glaubenswerk ist in 1. Mose 22, dann ist Lot gerade das Gegenteil. Er ist ein Beweis dafür, was passiert, wenn wir uns vom Teufel versuchen lassen und dem Teufel nachgeben. Lot ging nach Sodom und Lot, obwohl er ein Gläubiger war, fand ein ganz trauriges Ende. Gott prüft durch äußere Umstände, aber Gott versucht uns niemals zum Bösen. Das macht Jakobus ganz deutlich. Wenn uns jemand zum Bösen versucht, dann ist es der Teufel und er versucht uns immer zum Bösen. Wir können die Versuchungen zum Bösen nicht vermeiden. Wir leben in dieser Welt. Wir sollen auch nicht irgendwo ins Kloster gehen, uns einschließen. Auch da würden wir feststellen, dass das Fleisch noch in uns ist. Nein, wir können uns nicht verschließen. Versuchungen sind da. Aber wir können doch vermeiden, dass wir diesen Versuchungen nachgeben. Dieses Beispiel wird auch Luther zugeschrieben. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Ich habe es nicht nachgeprüft. Das Beispiel, das gebraucht wird, dass man sagt, wir können nicht vermeiden, dass die Vögel über unserem Kopf fliegen, dass sie vielleicht auch mal was über unserem Kopf fallen lassen. Das können wir nicht verhindern. Aber wir können sehr wohl verhindern, dass die Vögel ein Nest auf unserem Kopf bauen. Dafür sind wir verantwortlich. Dass sie über unseren Kopf fliegen, lässt sich nicht vermeiden. Dass wir mit der Sünde in Kontakt kommen, dass wir versucht werden, können wir nicht vermeiden. Aber wir können vermeiden, dass sich die Sünde in uns festsetzt und dass wir der Versuchung nachgeben. Fliehen wir nicht, werden wir fortgezogen. Ein Leben der Begierde, wie es hier heißt, führt zur Sünde und führt schließlich zum Tod. Ja, ich habe versucht, das mal mit so einem kleinen Beispiel hier, mit einer kleinen Zeichnung deutlich zu machen. Wenn wir Nein sagen zur Begierde, dann ist es gut. Aber wenn wir uns einlassen mit der Begierde, wenn wir uns versuchen lassen, dann sieht man da so einen kleinen Schwangerschaftsbauch. Das ist das Beispiel, was hier gebraucht wird. Wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Das ist dieses Beispiel, was wir hier finden. Ja, dann haben wir hier die Sünde, die kommt und wir sehen, die Sünde wird immer größer und schließlich werden wir ganz von der Sünde gekennzeichnet. Das ist etwas, was uns sogar als Gläubige passieren kann. Das Beispiel von Lot macht das sehr eindringlich klar. Das heißt nicht, dass ein Gläubiger verloren gehen kann, aber ein Gläubiger kann sich auf einem Weg befinden, der letztlich ein Weg des Todes ist. Ja, für die Praxis wollen wir uns wieder die Frage stellen, wie reagieren wir, wenn Satan uns versucht? Wir haben uns eben die Frage gestellt, wie reagieren wir, wenn Gott uns versucht? Wie reagieren wir, wenn Satan uns versucht? Josef zeigt uns den einzigen Ausweg. Auch dieses Beispiel ist gut bekannt. Als die Frau von Potiphar ihm an die Wäsche gehen wollte, hat er das einzig Richtige gemacht. Er ist geflohen. Wenn der Teufel kommt und uns versuchen will, unser Fleisch versuchen will, unsere Sünde in uns versuchen will, die Sünde in uns versuchen will, dann werden wir nur siegen können, wenn wir fliehen, wenn wir verschwinden. Die Verse 16 bis 18 zeigen uns jetzt eine wichtige Belehrung über die Grundlage unseres Glaubens. Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass Gott uns etwas Schlechtes gibt. Erprobung des Glaubens, wenn Gott das tut, ist nie etwas Schlechtes, sondern Erprobung des Glaubens ist etwas Gutes, ist etwas Nötiges. Ich wiederhole noch einmal, Gott versucht nicht zum Bösen. Gott wird hier genannt der Vater der Lichter. Das heißt, dass Gott der Ursprung des Lichts ist und dass Gott der Ursprung jeder vollkommenen Gabe, jedes vollkommenen Geschenks ist. Gott verändert sich nicht. Er ist immer derselbe. In guten Tagen und auch in schlechten oder sagen wir besser in schwierigen Zeiten. Gott ist immer ein Gott, der jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk gibt, der sich nicht verändert. Und hier wird uns jetzt gezeigt, dass Gott uns wiedergezeugt hat. Eine Wahrheit, die Petrus in seinem ersten Brief erklärt, von der der Herr Jesus spricht in Johannes 3 zu Nikodemus. Wir sind wiedergezeugt. Gott ist der Ursprung, wir sind aus Gott geboren. Das Wort Gottes ist das Mittel aus Wasser geboren. Das ist das, was der Herr Jesus dem Nikodemus erklärt. Und wir gehören nicht zu dieser Welt der Finsternis, sondern wir gehören zu einer Welt des Lichts. Das ist eine wichtige Grundlage. Das müssen wir wissen, dass wir neues Leben haben. Und das ist das, was Jakobus hier deutlich macht. Aber Jakobus ist praktisch und er zeigt, dass Gott Freude an uns haben möchte in diesen Versen. Wir sind eine Erstlingsfrucht, wir gehören zu einer neuen Schöpfung, zu einer geistlichen Schöpfung, auch wenn wir noch in dieser ersten materiellen Schöpfung leben. Und wir dürfen hier jetzt Frucht bringen für Gott. Und wir wollen wieder mitnehmen für die Praxis eine Frage. Sind wir dankbar, dass Gott uns dazu bestimmt hat, einer ganz neuen Schöpfung anzugehören? Einmal wird das nach außen hin sichtbar werden, wenn wir bei unserem Herrn sind. Aber jetzt schon, hier auf dieser Erde, in der alten Schöpfung, ich wiederhole das, gehören wir zu einer neuen Schöpfung und sollen das auch in der Praxis unseres Lebens zeigen. Sind wir dankbar? Auch das ist eine Frage, die wir mitnehmen wollen, dass Gott sich nicht verändert. Gott ist nicht nur ein Gott für schönes und gutes Wetter, sondern Gott ist genauso oder ganz sicherlich ein Gott auch für schlechtes Wetter und für schwierige Tage, in die wir hineinkommen können. Dann haben wir in den Versen 19 bis 27, die dann dieses erste Kapitel abschließen, fünf Früchte des Glaubens. Jakobus, ich habe das gesagt, ist eben praktisch, er bleibt nicht dabei stehen, dass wir eine neue Geburt bekommen haben, er erklärt das auch nicht im Einzelnen, so wie wir das an anderen Stellen finden, sondern Jakobus zeigt uns sofort die praktischen Ergebnisse, was das bedeutet, dass wir eine neue Natur haben. Wir geben eben, weil wir diese neue Natur haben, nicht den verdorbenen Begierden des Fleisches nach, sondern wir können der neuen Natur entsprechend auch leben. Gott erwartet nicht etwas von uns, was wir nicht leisten oder nicht bringen können. Er hat uns ein neues Leben gegeben und wir sind fähig, die Früchte dieses neuen Lebens zu zeigen. Die erste Frucht ist, dass wir in einer Sache schnell und in einer anderen Sache langsam sein sollen. Wir sollen schnell zum Hören sein, das heißt, wir sollen schnell sein, unsere Abhängigkeit zu Gott zu zeigen. Wir sollen langsam zum Reden sein. Wir stellen unsere eigenen Gedanken mal einen Augenblick zurück und nehmen uns selbst nicht so wichtig. Dieses Thema greift Jakobus später nochmal auf. Wir sollen langsam zum Zorn sein. Wir zügeln unsere alte Natur und geben unseren Emotionen keinen freien Lauf. Hier ist noch Platz. Also langsam zum Zorn, nicht das tun, was wir vielleicht menschlich, fleischlich als Reaktion auf etwas zeigen, zornig zu sein. Wir sollen hier nochmal zusammengefasst schnell hören, langsam reden und langsam zum Zorn sein. Das zweite ist, wir sollen etwas ablegen und wir sollen etwas aufnehmen. Unsauberkeit oder Unreinheit, so wie es hier genannt wird, und Schlechtigkeit, Verdorbenheit kommen aus dem Fleisch, aus der alten Natur. Das ist das, was typisch ist für einen unbekehrten Menschen. Bei der Bekehrung haben wir das abgelegt, aber wir müssen es in der Praxis auch immer wieder verwirklichen. Wir verurteilen die Wurzel, aus der das Böse kommt, das ist die Sünde in uns. Und wenn sich etwas zeigt, wenn da Schösslinge wachsen aus dieser Wurzel heraus, dann müssen wir sie abschneiden, dann müssen wir mit einem Bekenntnis zu unserem Herrn kommen und dafür Sorge tragen, dass diese Dinge sich nicht wieder bei uns festsetzen, die uns vor unserer Bekehrung gekennzeichnet haben. Stattdessen sollen wir das einmal eingepflanzte Wort auch wirken lassen. Es hat uns gerettet, aber es wirkt auch in uns. Es bewirkt einen Geist der Sanftmut, einen Geist, der sich nicht gegen Gottes Wort auflehnt, und das Wort Gottes rettet oder bewahrt uns vor dem Bösen in dieser Welt. Wir sehen, welche eine Bedeutung dieses Wort Gottes hat. Wir sind nicht nur geboren durch dieses Wort Gottes, sondern dieses Wort Gottes prägt uns auch in unserem praktischen Leben und bringt diese Früchte hervor. Ja, dann spricht Jakobus über Hören und über Tun. Wir sollen Gottes Wort hören, das heißt, wir sollen es aufnehmen. Das tun wir persönlich, wenn wir es lesen. Das tun wir aber auch gemeinsam, zum Beispiel in den Zusammenkünften der Gläubigen oder auch, wenn wir heute so eine besondere Zusammenkunft haben, wir hören Gottes Wort. Aber es ist das eine, das Wort Gottes zu hören. Es ist etwas Zweites und das muss unbedingt folgen. Und da ist Jakobus wieder ganz praktisch. Wir sollen Gottes Wort auch tun. Das heißt, wir sollen es praktizieren in unserem Leben. Der Jesus hat gesagt, wenn ihr dies tut, glückselig, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Das Wissen kommt durch das Lesen und das Hören. Aber das reicht nicht. Wir sollen es auch tun. Und an einer anderen Stelle im Lukas-Evangelium sagt der Herr Jesus, jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut. Das ist eben das, was wichtig ist. Jakobus spricht hier von einem Spiegel. Wir kennen alle die Funktionsweise eines Spiegels. Ein Spiegel kann uns nicht verändern. Ein Spiegel kann mir zeigen, dass ich schmutzig bin, aber ein Spiegel kann mich nicht sauber machen. Ich kann in einen Spiegel hineinschauen, das Beispiel gebraucht, das Bild gebraucht Jakobus hier, aber der Spiegel macht mich nicht sauber. Deshalb, es geht nicht nur, dass wir feststellen, dass Gottes Wort uns beurteilt, sondern es muss sich in unserem Leben auch etwas bewegen. Die vierte Frucht ist, dass wir etwas schauen und etwas in uns bleibt. Wir sehen in das Gesetz der Freiheit, so wird es hier genannt. Dieses Gesetz der Freiheit ist dem Gesetz des Sinai, dem Gesetz im Alten Testament, entgegengesetzt. Dieses Gesetz der Freiheit ist nicht in Stein gemeißelt, so wie Mose die Gesetztafel in Stein gemeißelt empfing, sondern das Gesetz der Freiheit ist wie ein Spiegel und sagt uns, was wir tun sollen. Aber das Gesetz, ja, das Gesetz im Alten Testament zeigt uns auch, was wir tun sollen, aber gibt uns keine Kraft, das zu tun. Aber das Gesetz der Freiheit, das Wort Gottes, ist eben anders. Das Wort Gottes zeigt uns nicht nur, wer wir sind, sondern es gibt uns auch die Kraft, uns zu verändern, die Kraft, es zu praktizieren. Wir hören, wir bleiben und wir tun, weil wir durch das Wort Gottes neues Leben bekommen haben. Dann gibt es noch einen fünften Unterschied zwischen echt und unecht. Das bringt Jakobus mit dem Gottesdienst in Verbindung, auch wieder ganz praktisch. Er zeigt, Gottesdienst kann echt oder unecht sein. Gottesdienst zeigt sich nicht nur in unseren Taten, in unseren Worten, Entschuldigung. Gottes Wort, Gottesdienst ist nicht nur das, was wir sagen. Vielleicht am Sonntagmorgen, wenn wir zum Abendmahl zusammen sind, dass wir Lieder singen, dass wir Gebete sprechen. Das sagen wir, aber das reicht nicht aus. Das ist Gottesdienst, aber das kann ein formaler Gottesdienst werden. Und Jakobus, wie immer praktisch, zeigt uns hier Gottesdienst, den man in unseren Taten sehen kann, den man an den Früchten sehen kann. Gottesdienst ist hier bei Jakobus ganz praktisch und ausgewogen. Nämlich, er sagt ja, erstens, Waisen und Witwen in ihrer Drangsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. So definiert Jakobus hier Gottesdienst. Und dabei gibt es zwei Gefahren. Das eine ist, dass wir getrennt von dieser Welt leben, dass wir das Thema Absonderung sehr stark betonen. Das ist auch wichtig und richtig, dass wir das tun, aber wir sollen das nicht einseitig tun. Also die Gefahr ist, wir trennen uns von der Welt, aber wir vergessen die guten Werke. Hier Witwen und Waisen zu unterstützen oder zu besuchen. Die andere Gefahr ist, dass wir uns in guten Werken verlieren, dass wir Witwen und Waisen besuchen, dass wir karikative Dinge tun, die auch richtig und wichtig sind, aber dass wir gleichzeitig doch ein Leben in Gemeinschaft mit dieser Welt führen. Deshalb sind diese beiden Dinge zusammen wichtig. Gute Werke, hier Witwen und Waisen zu besuchen oder Waisen und Witwen zu besuchen und gleichzeitig uns von dieser Welt getrennt zu erhalten. Das sind diese fünf Früchte des Glaubens, die Jakobus also hier vorstellt. Und wir wollen uns wieder die Frage mitnehmen, kann man diese Früchte des Glaubens in unserem Alltag sehen? Im Eheleben, mit dem Ehepartner, im Familienleben, im Berufsleben, in der Ausbildung, in der Nachbarschaft, wo immer wir uns bewegen, werden diese Früchte des Glaubens sichtbar. Wir kommen zum zweiten Kapitel. Ich habe es überschrieben, das königliche Gesetz, Glaube und Werke. Wir nähern uns jetzt einem ganz zentralen Thema dieses Jakobusbriefes. Und die ersten 5 Verse zeigen uns den Glauben unseres Herrn Jesus Christus und das Ansehen von Menschen. Der Herr Jesus hat hier 2 Titel, die seine Hoheit bezeugen. So beginnt Jakobus dieses Kapitel hier mit 2 wichtigen Titeln. Er nennt den Herrn Jesus den Herrn. Ganz einfach ausgedrückt, er ist der Chef, der das Sagen hat. Aber er ist auch der Herr der Herrlichkeit, in dem Gott sich offenbart. Gott ist herrlich und wenn Gott sich offenbart, dann tut er es immer in der Person seines Sohnes. Der Jesus Christus, und wir lesen hier von dem Glauben unseres Herrn Jesus Christus, ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und sein Glaube soll in uns sein, das heißt, wir ahmen ihm nach. Er war reich und ist arm geworden. Er war hoch und hat sich niedrig gemacht. Und als der Jesus hier auf dieser Erde lebte, hat er nicht die Person angesehen. Er hat sich eben um alle gekümmert. Er hat sich um die Zöllner und Sünder gekümmert. Er hat sich um die Armen gekümmert, die am Rande der Gesellschaft standen. Aber er hat sich auch um einen Pharisäer gekümmert, um einen religiös hochstehenden Menschen. Er hat sich um einen Theologen gekümmert, um Nikodemus. Der Jesus war für alle erreichbar, ob hoch oder niedrig. Und das sollte auch bei uns so sein. Im Judentum, das müssen wir natürlich bedenken, wenn wir jetzt diesen Brief hier lesen, war Reichtum natürlich ein Zeichen von Segen. Deshalb wurden die Reichen auch besonders geehrt und die Armen wurden verachtet. Das war ein Auswuchs, ein negativer Auswuchs eigentlich einer Sache, die von Gott war, nämlich dass Gott Menschen segnete durch Reichtum. Das hat er im Alten Testament getan. Im Neuen Testament sieht das natürlich ganz anders aus. Heute sieht Gott nicht auf das Äußere, nicht nur auf das Äußere, sondern er sieht auf das Innere, ich sage vor allen Dingen auf das Innere, nicht nur, das Äußere spielt auch schon eine gewisse Rolle, aber Gott beurteilt einen Menschen nicht nach dem Äußeren und genau das sollen wir auch nicht tun. Das ist die große Warnung, die wir hier in den ersten Versen finden, dass wir Menschen nicht nach ihrem Äußeren, nach der prächtigen Kleidung oder sonst wie beurteilen, sondern dass wir sie mit den Augen unseres Herrn sehen. Gott nimmt weltlich oder irdisch arme Menschen genauso an wie andere Menschen auch und macht sie reich in Christus. Der Apostel Paulus schreibt den Korinthern, denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch sind, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Und im 2. Korintherbrief haben wir diesen herrlichen Vers. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurdet, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Irdisch arme Menschen, weltlich arme Menschen macht der Herr Jesus reich. Wir wollen nicht vergessen, wir sind reich im Glauben. Das heißt natürlich, dass wir nicht durch Schauen leben, sondern dass wir eben durch Glauben, durch das Unsichtbare leben. Wir sind, so sagt es Jakobus hier, Erben des Reiches. Jetzt leben wir im Glauben, unsichtbar. Wir werden einmal das Reich erben. Das Reich hier auf dieser Erde, das tausendjährige Reich, ist etwas Sichtbares, an dem wir teilhaben werden. Aber das ist eben etwas, was noch in der Zukunft liegt. Jetzt, in der Zeit des Glaubens, sind wir manchmal bedrängt und in schwierigen Umständen. Dann, wenn das Sichtbare gekommen ist, werden wir mit dem Herrn Jesus herrschen. Und wir für die Praxis lernen wir von unserem Herrn in der Praxis, auch im Versammlungs- oder Gemeindeleben, keine Unterschiede zu machen, ob jemand reich oder angesehen oder eben nicht reich oder nicht angesehen, bekannt oder unbekannt ist. Wir neigen alle in diese Gefahr, solche Unterschiede zu machen, die der Herr Jesus nicht macht. Dann haben wir dieses herrliche königliche Gesetz in den nächsten Versen von Vers 6 bis Vers 13. Das königliche Gesetz ist deshalb das königliche Gesetz, weil es eigentlich das höchste ist. Es ist das Gesetz der Liebe. Wieder geht es noch um den Unterschied hier zwischen Armen, die Gläubigen, und die Reichen, hier die Ungläubigen. Sie bilden eben diesen scharfen Gegensatz. Die Reichen, das war damals häufig so, unterdrückten die Armen, sie benachteiligten sie, sie sprachen schlecht über sie, und wir können das nachlesen in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte, wird uns das ganz deutlich, und wir sehen auch, wie diese Gefahr bei den ersten Christen durchaus eine akute Gefahr war. Das königliche Gesetz, das Gesetz der Liebe, sagt etwas ganz anderes. Dieses königliche Gesetz macht keinen Unterschied zwischen Arm und Reich, sondern spricht einfach von unserem Nächsten. Es geht um die Liebe zu unserem Nächsten. Völlig egal, ob der Nächste reich ist, ob er arm ist, ob er angesehen ist oder ob er nicht angesehen ist. Das ist das königliche Gesetz, so wie der Herr Jesus es uns gesagt hat. Das war übrigens schon im Alten Testament so. In Galater 5 heißt es, das ganze Gesetz, das ist das Gesetz von Mose, ist in einem Wort erfüllt: du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das war also etwas, was diese Briefempfänger, die ja das Alte Testament kannten, durchaus wussten. Sie kannten diese Aussagen der Nächstenliebe, die schon im Alten Testament niedergelegt war, aber das Gesetz im Alten Testament gab eben keine Kraft, dieses Gebot zu erfüllen. Aber im Neuen Testament haben wir die Kraft. Deshalb ist das königliche Gesetz, das oberste Gesetz, das der Liebe. Und auch in Römer 13 sagt der Apostel Paulus, wenn es irgendein anderes Gebot gibt, es ist in diesem Wort zusammengefasst: du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Sehr schön wird dieses königliche Gesetz illustriert im Lukas-Evangelium im 10. Kapitel, in der Geschichte vom sogenannten barmherzigen Samariter. Wir sehen, wie der Priester und der Levit, die beides wahrscheinlich reichere Menschen waren, zumindest angesehene Menschen waren, an dem armen Mann vorübergehen, während der Samariter, der wahrscheinlich eher zu den Armen, jedenfalls zu den nicht angesehenen gerechnet wurde, sich um diesen Verletzten, der da am Wegesrand lag, kümmerten. Da sehen wir, wie der Jesus dieses königliche Gesetz, das Gesetz der Liebe, das Gebot der Liebe in seinem Leben ganz deutlich erfüllt hat. Es ist klar, das Ansehen von Personen, Status, Stellung oder Reichtum ist zu verurteilen. Es ist Sünde. Gott möchte nicht, dass wir danach Menschen beurteilen, welchen äußeren Eindruck sie haben, machen, welche Position sie haben, was sie können, was sie besitzen, sondern wir sollen Menschen sehen, wie Gott sie sieht, ganz einfach als unsere Nächsten. Die Briefempfänger, ich habe das gesagt, kannten das Gesetz. Sie eiferten auch dafür, so lesen wir das in der Apostelgeschichte. Und sie wussten das, was Jakobus hier schreibt: wer ein Gebot übertritt, hat das ganze Gesetz übertreten. Jakobus macht das hier an zwei Beispielen klar. Er spricht vom Totschlag und er spricht vom Ehebruch. Und die Illustration ist klar: wenn man eine Kette hat mit 10 Gliedern, 10 Gesetze, 10 Gebote, und man schneidet ein Kettenglied durch, fällt die ganze Kette zu Boden. Wer ein Gesetz übertritt, hat das gesamte Gesetz übertreten. Das ist das, was Paulus hier den Briefempfängern klar machen möchte. Nun, Kinder Gottes besitzen eine Natur, die Freude hat, den Willen Gottes zu tun. Wir haben eben über die neue Geburt gesprochen, über das Leben, was wir haben. Und es ist tatsächlich so, das neue Leben, das Gott uns gegeben hat, hat Freude daran, den Willen Gottes zu tun. Deshalb sind wir auch in der Lage, das Gesetz, das königliche Gesetz, zu erfüllen. Im Alten Testament waren die Leute einfach nicht in der Lage, dieses Gesetz zu erfüllen. Gott hat ihnen den Spiegel vorgehalten, aber sie hatten keine Kraft, das zu tun, was Gott sagte. Das mussten sie anerkennen. Wir haben neues Leben von Gott bekommen und damit die Fähigkeit, auch dieses königliche Gesetz zu erfüllen. Wir können und wollen zur Ehre und zur Freude Gottes leben. Christliche Freiheit bedeutet nicht, dass wir tun und lassen, was wir gerne tun wollen. Das ist nicht Freiheit. Das ist nicht christliche Freiheit. Christliche Freiheit ist, dass wir von Herzen, dass wir gerne die Gebote erfüllen, die Gott uns in seinem Wort, besonders im Neuen Testament, gibt. Wir haben Freude daran, den Willen Gottes von Herzen zu tun. So ähnlich schreibt es Paulus einmal an die Römer. Wir sind von Herzen gehorsam geworden, dem Bild der Lehre, dem wir übergeben sind. Das ist christliche Freiheit, den Willen dessen zu tun, der uns geliebt und sich für uns hingegeben hat. Das Gesetz der Freiheit, so wie es hier heißt, es ist Gottes Wort, dieses Gesetz der Freiheit richtet oder beurteilt uns. Das Gesetz in Buchstaben, also das Gesetz des Alten Testamentes, von dem dann hier die Rede ist, ist ohne Barmherzigkeit. Es beurteilt oder verurteilt jeden Menschen, der keine Barmherzigkeit, der kein Mitleid mit anderen übt. Wer unbarmherzig ist, lebt nicht nach dem Gesetz der Freiheit. Die Folge ist, dass Gott uns in seinen Regierungswegen richten oder strafen muss. Für unsere Praxis wollen wir uns mitnehmen. Kennen wir dieses königliche Gesetz, das Gebot der Nächstenliebe, aber noch wichtiger, praktizieren wir es in unserem Leben. Da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir eben haben. Etwas zu wissen ist eine Sache, etwas aufgenommen zu haben, aber etwas zu praktizieren, die Früchte zu tragen, das ist eben die andere Frage. Und Gott möchte, dass dieses königliche Gesetz auch in unserem Leben praktiziert wird. Dann kommen die Verse 14 bis 24 in diesem Kapitel. Wenn wir diese Verse anschauen, dann werden wir feststellen, dass in diesen Versen sehr, sehr häufig die beiden Worte Glaube und Werke vorkommen, oft gleich in einem Vers. Wenn wir mal Vers 14 anschauen, da haben wir Glaube und Werke. In Vers 17 haben wir Glaube und Werke. In Vers 18 wird es gleich dreimal gesagt, Glaube, Werke, Werke und Glaube, Glauben und Werke. Dann nochmal in Vers 20 werden diese beiden Ausdrücke erwähnt. In Vers 22 werden sie zweimal erwähnt. Dann nochmal in Vers 24 und dann auch nochmal in Vers 26. Da sehen wir, wie deutlich jetzt Jakobus auf dieses ihm ganz wichtige Thema und auch für uns wichtige Thema Glauben und Werke zu sprechen kommt. Jemand sagt, so beginnt dieses Kapitel, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben? Jemand sagt, das heißt, er hat ein Bekenntnis. Aber ein Bekenntnis zu haben, ist eine Sache. Dieses Bekenntnis wird getestet, es wird geprüft, ob es echt ist. Der Glaube, wir haben das vorhin schon einleitend gesagt, ist aus Gott und er ist ohne Werke. Gott rechnet uns seine Gerechtigkeit ohne Werke zu. Das ist die Lehre des Römerbriefes, das wird auch im Epheserbrief deutlich gesagt. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, damit niemand sich etwas darauf einbilde. Unsere Errettung ist nicht aus Werken. Aber die Echtheit unseres Glaubens muss sich beweisen. Sie muss gezeigt werden und das eben geschieht durch unsere Werke. Es ist leicht zu sagen, ich habe Glauben, aber das muss auch in der Praxis gesehen werden. Die göttliche Reihenfolge lautet also, A, das Heil oder die Rettung ist aus Glauben ohne Werke, aber B, die Echtheit des Glaubens wird durch Werke bewiesen. Glaube geht nicht ohne Werke, aber Werke geht auch nicht ohne Glaube. Diese beiden Dinge gehören einfach untrennbar zusammen. Wichtig, ich habe das auch einleitend schon gesagt, ich wiederhole es hier nochmal, der Christ tut keine guten Werke, um den Glauben zu bekommen. Das möchte ich ganz dick unterstreichen. Aber der Christ tut gute Werke, weil er den Glauben geschenkt bekommen hat. Seht, Gott hat uns ein Geschenk gemacht. Gott ist in Vorleistung gegangen. Wir haben den Glauben ohne unser Zutun bekommen. Die Rettung ohne unser Zutun bekommen. Aber jetzt beweisen wir das durch unsere Werke.
Das Beispiel, das Jakobus hier benutzt von unserem Notleid, von einem notleidenden Bruder, macht klar, dass der Glaube ohne Werke in sich tot ist. Wenn ein Bruder Not leidet und wir helfen ihm nicht, wir verweigern ihm jegliche Hilfe, dann beweisen wir, dass unser Glaube tot ist, dass er uns nichts nützt. Seht, der Hebräerbrief spricht von toten Werken. Tote Werke sind Werke, die nicht aus Glauben getan werden. Aber es gibt eben auch toten Glauben, und davon spricht Jakobus, wenn er nicht durch Werke bewiesen wird. Tote Werke, toter Glaube. Zwei Dinge, die ein wenig zusammengehören. Tote Werke, noch einmal, Werke, die nicht aus dem Glauben herauskommen, aber toter Glaube, wenn er nicht durch Werke bewiesen wird. Wenn gar nichts zu sehen ist im Leben eines Menschen, was auf seinen Glauben hindeutet, dann müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn er sagt, ich habe aber Glauben. Glaube wird gesehen. Nicht bei jedem in gleich großer Art und Weise, nicht bei jedem wie bei Abraham, aber etwas Glauben muss doch gesehen werden. Wir haben vorhin an das Beispiel von Lot erinnert. Etwas Glauben, ein ganz klein wenig Glauben, wurde auch bei Lot gesehen. Wenn es auch nur ganz wenig war, wie etwas, was glimmte, was nicht einmal brannte, sondern nur glimmte, aber ein ganz klein wenig war doch da, als er seine Familie warnte und sie dann aus Sodom herausführte. Aber wenn gar nichts zu sehen ist, dann nützt das Bekenntnis, ich habe Glauben, wenig. Den Glauben an sich kann man nicht sehen, aber man kann ihn durch gute Werke zeigen. Glaubenswerke sind der sichtbare Beweis des Glaubens. Der Glaube ist im Herzen. Ins Herz kann niemand schauen, außer Gott. Aber wir Menschen können uns nicht ins Herz schauen. Keiner von uns kann dem anderen ins Herz schauen. Glaube ist im Herzen. Wir glauben im Herzen. Aber nach außen sieht man es durch das, was wir tun. Glaube ohne Werke rettet nicht. Wer das glaubt, ist eitel. Jetzt gebraucht Jakobus ein paar Beispiele, um das zu erklären. Er nimmt ein negatives Beispiel und er nimmt zwei positive Beispiele. Das negative Beispiel könnte nicht krasser sein. Er spricht von Dämonen. Dämonen sind Diener des Teufels und er sagt, die glauben auch. Die glauben auch. Und trotzdem sind sie natürlich geistlich völlig tot. Sie haben keine lebendige Beziehung zu Gott. Man kann der christlichen Wahrheit zustimmen, ohne Leben aus Gott zu haben. Das ist eine Gefahr, gerade wenn wir vielleicht in christlichen Elternhäusern groß geworden sind. Wir sind im christlichen Glauben aufgewachsen, mit dem christlichen Glauben aufgewachsen. Wir haben gewisse äußere Formen angenommen, wir kennen biblische Wahrheiten, wir können Bibelverse vielleicht auswendig sagen, aber das alles genügt nicht. Der regelmäßige Besuch von Gottesdiensten, so gut das an sich ist, nützt nichts. Getauft zu sein, so wichtig das für einen Gläubigen ist, rettet aber nicht. Am Abendmahl teilzunehmen, so gut und wichtig das ist, aber es rettet uns nicht. Seht, man kann in einem äußeren Formenleben leben, man kann einen äußeren Glauben haben, man kann auch ankreuzen, christlicher Glaube, ja, aber man kann ihn trotzdem nicht haben. Seht, die Dämonen glauben auch und trotzdem haben sie kein Leben. Jetzt zeigt er die positiven Beispiele. Abraham tat ein Werk des Glaubens. Wir haben schon daran erinnert, in 1. Mose 22, als er Isaak opferte. Und im Hebräerbrief wird gesagt, dass es ein Werk des Glaubens war. Jakobus zeigt und sagt das auch, Abraham wurde aus Werken gerechtfertigt. Das heißt, sein Glaube zeigte sich in seinen Werken. Paulus dreht das gerade rum und sagt, Abraham wurde ohne Werke, nämlich aus Glauben gerettet. Paulus betont den Glauben und Jakobus betont die Werke. Und zusammen gibt das eine wunderbare Einheit. Abraham hat Gott geglaubt und in seinen Werken wurde das sichtbar. Deshalb widersprechen sich Paulus und Jakobus nicht, sondern sie ergänzen einander. Beide Aussagen sind richtig. Glauben und Werke gehören zusammen. Ohne Werke ist der Glaube tot. Ohne Glaube sind die Werke nutzlos. Das ist die wichtige Belehrung von Jakobus. Dann wird das Beispiel von Rahab gezeigt, diese Frau, die die Kundschafter des Volkes Israel aufgenommen hatte. Und Jakobus sagt wieder, Rahab wurde aus Werken gerechtfertigt. Der Hebräerbrief sagt, Rahab wurde gerechtfertigt. durch Glauben gerettet. Und wieder sehen wir, beide Aussagen stimmen. Und diese beiden, nein, erst noch ein Fazit. Der letzte Vers von Kapitel 2 heißt, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Ein Körper ohne Geist ist ein Körper, aber er ist tot. Und so ist der Glaube ohne Werke tot. Eine äußere Hülle, ein Bekenntnis, ein christlicher äußerer Lebenswandel nützt nichts. Er muss mit Leben, hier mit Werken gefüllt sein, sonst wird er uns nichts bringen. Glauben und Werke gehören einfach untrennbar zusammen. Interessant ist, wenn wir diese beiden Beispiele nehmen, die Jakobus hier erwähnt, Abraham und Rahab, dann lernen wir, dass Werke des Glaubens nicht immer unbedingt das sein müssen, was Menschen unter guten Werken verstehen. Das, was Abraham getan hat, seinen Sohn zu opfern, würde man allgemein wohl kaum als ein gutes Werk bezeichnen. Man schlachtet doch nicht seinen Sohn. Das, was Rahab getan hat, war Landesverrat. Das würde man auch im Allgemeinen durchaus nicht als ein gutes Werk bezeichnen. Aber Jakobus gebraucht gerade diese beiden Beispiele, um zu zeigen, dass gute Werke in den Augen Gottes durchaus auch mal anders beurteilt werden als gute Werke in den Augen der Menschen. Gott hat seinen Maßstab, Dinge zu beurteilen. Und deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn wir Werke von Gläubigen beurteilen. Das steht uns eigentlich nicht zu, sondern Gott beurteilt, welches Werk ein Glaubenswerk ist und welches Werk kein Glaubenswerk ist. Für die Praxis wollen wir uns die wichtige Frage mitnehmen: Kann man unseren Glauben, ich hoffe, dass wir alle lebendigen Glauben haben, echten Glauben haben, kann man unseren echten Glauben an unseren Werken erkennen oder begnügen wir uns mit einem frommen Bekenntnis? Es gibt genügend Menschen, die hier herumlaufen bei uns, die ein frommes Bekenntnis haben. Aber das reicht nicht aus. Es muss echt sein, es muss mit Leben gefüllt sein. Und das muss im Sinne von Jakobus in Glaubenswerken sichtbar werden. Das ist die große Belehrung, die wir aus Kapitel 2 mitnehmen wollen. So, ich würde sagen, fürs Erste sollte das genügen. War sicherlich genügend Stoff auch zum Nachdenken. Ihr könnt ja die Präsentation auch hinterher bekommen. Ihr könnt das auch nochmal nacharbeiten. Es ist sicherlich im Moment eine Fülle von Informationen und von ja auch Gedankenanstößen für unser Leben. Und es ist einfach wichtig, dass wir uns hier nicht nur berieseln lassen, das anhören, sondern dass wir es wirklich auch nacharbeiten. Die Bibel nennt das Wiederkäuen. Das ist einfach total wichtig. Das gilt nicht nur für diesen Vortrag, das gilt auch für alle anderen Vorträge. Also nicht nur hören, sondern auch nacharbeiten. Und dann soll es auch in unserem Leben etwas bewirken. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt die Pause. Du sprichst noch ein kurzes Gebet. Ja. Und dann können wir uns erstmal stärken.